Du bist reich. Im besten Fall bist du adlig, sportaffin und machtbewusst. Das ist prima. Vielleicht denkst du einfach mal drüber nach, dich auch in diesen exklusiven Club einzukaufen. Ins IOC. Gute Chancen haben Netzwerker, die auch mal fünfe gerade sein lassen können. Aber war das IOC von Anfang an so ein Elite-Club? Wie viel olympischer Geist steckt im Handeln und Wirken des IOC? Wie viel Politik? Sporthistoriker Berno Baro von der Uni Potsdam ist unser Gesprächspartner. Morgen wird ja ein neuer IOC-Präsident gewählt. Gute Chancen hat der aktuelle Vize, der Deutsche Thomas Bach. Wie werden denn solche Posten beim Internationalen Olympischen Komitee eigentlich vergeben? Wer kommt da überhaupt in Frage, Herr Baro?
Also eigentlich realistisch, als neuer IOC-Präsident kommt nur jemand in Frage, der sich bereits im inneren Zirkel des IOC befindet. Das sind meist Mitglieder des Executive Board, die natürlich schon jahrelang in der Regel als Vizepräsidenten tätig sind. Bis jetzt waren das alles Männer.
Und in diesen inneren Zirkel kommt man ja gar nicht so einfach rein, beziehungsweise ins IOC kommt man erstmal gar nicht so einfach rein.
Genau, das IOC kooptiert seine Mitglieder. Das heißt, es erneuert sich durch Ergänzungswahl. Das Executive Board schlägt heutzutage Kandidaten als Neumitglieder vor und das gesamte IOC stimmt dann über die Aufnahme als IOC-Mitglieder ab. In der Anfangsphase war das noch etwas anders. Da hat der Begründer der Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, ganz allein entschieden, wer Mitglied des IOC wird.
Diese Selbstrekrutierung, die Sie ansprechen, also aus eigener Kraft fortpflanzen, da gibt es Stimmen, die sagen, das ist eigentlich auch gut so, sonst hätte es nicht so lange in unterschiedlichen weltpolitischen Situationen überleben können, das IOC. Oder sehen Sie diese Selbstrekrutierung auch kritisch?
Das hat natürlich Vorteile. Gerade wenn man sich das IOC im Kalten Krieg anschaut, dann hat man natürlich im IOC die Möglichkeit gehabt, aufgrund dieser Selbsterneuerung sich gegenüber externen Einflüssen relativ unabhängig zu zeigen. Auf der anderen Seite bleibt man dadurch auch reformbeständig. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, bis sich das IOC verändert in seiner Ausrichtung, in seinen Strukturen.
Haben Sie geschichtliche Beispiele, besondere Ereignisse und dazu die Schwingungen des IOC?
Also wenn man sich die Anfangsphase des IOC anschaut, dann muss man ganz klar sagen, Coubertin hat da Leute berufen, die einflussreich waren, finanziell unabhängig. Die olympische Bewegung folgt ja auch sehr hohen Idealen. Man will zu einer friedlichen, gerechten Welt beitragen, man will den unpolitischen Sport fördern im Sinne von Freundschaft, Solidarität, Völkerverständigung, Fairplay. Das sind alles sehr, sehr hohe Ideale, die natürlich, wenn man in die Geschichte schaut, nicht in dieser Reinheit umgesetzt werden konnten. Das kann man an verschiedenen Spielen auch direkt nachweisen, dass für das IOC diese olympischen Ideale nicht so sehr im Vordergrund stehen, sondern vor allen Dingen großartige Spiele veranstaltet werden sollen, wo die dann stattfinden, das scheint dann oft sekundär. Das kann man sehr gut zeigen an den Spielen 36. Die wurden 1931 nach Berlin vergeben und damit eben an die demokratische Weimarer Republik. Mit dem Machtwechsel 1933 hatte sich die Situation grundsätzlich geändert. Die Nationalsozialisten haben eine rassistische, antisemitische Politik nicht nur propagiert, sondern auch umgesetzt. Und das IOC hielt sich da relativ bedeckt. Man forderte von den Deutschen die Einhaltung der Olympischen Charta. Das Lippenbekenntnis hat man bekommen, viel mehr war es nicht. Und damit hatte die Angelegenheit sich für das IOC weitgehend erledigt. Es gab natürlich Mitglieder im IOC, die gesagt haben, unter diesen politischen Umständen, unter diesen Rahmenbedingungen muss man die Spiele entweder Berlin wegnehmen oder man muss sie boykottieren. Ein prominentes Mitglied, das genau diese Idee vertreten hat, war der Amerikaner Ernest Lee Janke, der gesagt hat, unter diesen Bedingungen darf eine amerikanische Mannschaft nicht nach Berlin fahren und an den Spielen teilnehmen. Der große Gegenspieler von Janke, das war Avery Brundage, zu der Zeit noch nicht IOC-Mitglied, der hat sich vehement zusammen mit dem damaligen IOC-Präsidenten Bayer Latour für die Durchführung der Spiele und gegen diese Boykottbestrebungen eingesetzt. Man hat Brundage 34 nach Berlin geschickt. Er sollte über die Situation vor allen Dingen der jüdischen Sportler berichten. Man unterstellt Brundage, dass dieser Bericht bereits vor seiner Deutschlandreise fertig gewesen wäre. Er hat zwar vor Ort mit jüdischen Sportlern und Sportfunktionären gesprochen, die seit 1933 aus ihren angestammten Turn- und Sportvereinen ausgeschlossen worden sind. Und für ihn war das etwas relativ Normales. Er sagte öffentlich, in seinem Chicagoer Sportverein wären Juden auch nicht erlaubt. Und kehrte dann eben mit dieser Nachricht, die jüdischen Sportler dürften sich ganz normal auf die Spiele vorbereiten, in die Staaten zurück und setzte sich eben wirklich mit aller Kraft dafür ein, dass die Amerikaner die Spiele nicht boykottieren. Und er war damit erfolgreich. Das Ende vom Lied, die Amerikaner haben teilgenommen, die Spiele in Berlin fanden statt und Ernest Lianke, der Boykottbefürworter, wurde im Juli 36 aus dem IOC ausgeschlossen. Seinen Posten hat dann Brundage übernommen.
Das sind unglaubliche Geschichten. Ist das denn so richtiges Allgemeinwissen oder versuchen die da ein bisschen Deckel drauf zu halten beim IOC?
Also historisch ist das alles sehr, sehr gut erforscht. Es ist natürlich nicht so sehr bekannt. Also diese Geschichten über die Olympischen Spiele 36 schon, aber diese vielen kleineren Geschichten, die sich um die Vergabe von Olympischen Spielen ranken, die sind natürlich nicht so publik, aber daran hat das IOC natürlich auch kein Interesse. Wenn es dann wirklich große Skandale gibt oder Affären wie die große, ich möchte schon sagen, gigantische Korruptionsaffäre unter Samaranch 1998-99, da interessanterweise kam es dann ja auch in der Folge zu tatsächlichen Reformen im IOC, als bekannt wurde, dass IOC-Mitglieder ihre Stimmen für Salt Lake City verkauft hatten. Da gab es die erste wirklich großen Reformbestrebungen im IOC. Seitdem gibt es eine Altersbeschränkung auf 70 Jahre. Das gab es vorher überhaupt gar nicht. Seitdem müssen sich IOC-Mitglieder einer Wiederwahl stellen. Auch das ein vollkommenes Novum.
Bernhard Baro, Sporthistoriker über IOC-Strukturen und die Geschichte hinter der Organisation.